Bierchen, seinen Bann. Immer angenehmer Klang. Schaut ihr euch auf YouTube an. Medley, Kasper, Mullen und alle, die sich als
Hagebuttene
identifizieren. Ja, willkommen zurück zum mittlerweile dritten Teil des Bestiariums von unserem Drägerlein. Und ja, bevor es losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Denn am Mittwoch, das ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, der 13. August, da soll der nächste Livestream stattfinden. Diesmal anscheinend oder aller Voraussicht nach wieder mit Gast. Und ja, was das Thema sein wird, das steht ehrlich gesagt noch nicht ganz fest. Vielleicht werden wir mal erwähnen über ja, die Leaks reden oder vielleicht auch, weil das etwas zeitlich jetzt gerade etwas näher liegt, natürlich dieses TikTok-Dulli-Behindi-Schanzenfest, das ohne Schanze stattfand. Vielleicht werden wir das noch ein bisschen rekapitulieren lassen oder darauf ein bisschen eingehen. Aber ja, wahrscheinlich wird es natürlich auch wieder irgendwelche Rainer-Sachen geben, auf die wir reagieren werden. Also das nur als Hinweis, am Mittwoch also der nächste Livestream. Gut, das schon mal abgearbeitet. Dann soll es jetzt weitergehen mit dem Bestiarium. Wir waren stehen geblieben, immer noch bei den Tiermenschen. Das dürfte jetzt hier das vorletzte Video diesbezüglich werden. Und wir sind bei der Nummer 10. Dem Minocentor. Keine Ahnung, warum Minocentor und nicht Minocentaur. Das weiß wahrscheinlich nur Reini und vermutlich nicht mal der. Ja, starten wir los, hätte ich gesagt gehabt. Bestiarium 10. Minocentor. Vom 9. März 2025. Mein Universum, Bestiarium. Rasse, wie immer behindert, Tiermenschen. Name Minocentor. Größe ca. 3 Meter. Herkunft System der humanoiden Völker. Planet der Berge und Ebenen. Geschlecht männlich und weiblich, in Klammern Bullen und Stuten. Das ist in gewisser Weise durchaus interessant. Es hätten ja auch die entsprechende andere Variante sozusagen sein können. Ich meine, er hat das jetzt durchgemischt, er hätte es jetzt auch genau andersrum machen können. Warum er es so gemacht hat, wer weiß. Geschlechtsreife ca. 18 Jahre, also noch ein bisschen später als die anderen beiden. Lebenserwartung noch mal länger, 180 Jahre. Fortpflanzungsgene normal. Sexuelle Bereitschaft gesteigert. Yikes. Ich frage mich so ein bisschen, wie das funktioniert. Ja, die anderen beiden, die Zentauren und Minotauren, hatten starke Fortpflanzungsgene. Aber die sind jetzt in dieser Kreuzung degeneriert zu normal? Ah ja, was auch immer. Bevorzugte Partner, Zentauren oder Minotauren. Interessant. Naja, nicht wirklich. Ja, dann haben wir hier dieses Bild. Und im Grunde ist es ja ein nicht ein Zentaur, der dann Pferde, Rainer nannte es Unterleib, aber ja, wir wissen, was er meint. Und dann den Oberkörper eines Menschen hat, sondern ja, in dem Fall jetzt halt den Oberkörper oder Ogerkörper eines Minotauren. Ja, okay. Was auch immer. Ansichten der Rasse. Er beginnt hier auch mal wieder, macht er nicht immer, mit einem Zitat. Die Berge und Ebenen sind unser Heim. Ja, mit anderen Worten, die wohnen halt überall. Da diese Art ein Mischwesen aus Minotauren und Zentauren ist, deren Heimatwelt dieselbe ist, leben sie sowohl bei den Minotauren als auch den Zentauren. Sie haben aber auch eigene Dörfer. Diese befinden sich meist am Fuße der Berge, wo das Gebirge in die Ebenen übergeht. Jedoch leben sie auch auf vielen anderen Planeten, denen diese Minocentor sind weiter verbreitet, als man denkt. Der letzte Satz ist auf jeden Fall irgendwann vom Rainer nachgeschoben worden, weil da ist wesentlich mehr falsch als sonst. Aussehen. da sie Kinder aus der Vereinigung von Zentauren und Minotauren sind, spiegelt ihr Aussehen Merkmale beider Elternteile wider. Ihr Kopf und Oberkörper ist wie bei den Minotauren der von Minotauren. Okay, ja, Kopf und Oberkörper ist wie bei Minotauren der von Minotauren. Wahnsinn. Ich dachte immer, Minotauren haben nicht den Kopf und den Oberkörper von Minotauren. Aber nein, Minotauren haben den Kopf und den Oberkörper von Minotauren. Und bei einem Minocentaur ist das dann auch so. Ihr Unterkörper gleicht dem eines Zentauren. Allerdings ist der vordere Bereich muskulöser als das hintere Körperteil. Das hintere Körperteil oder der hintere Körperteil? Das klingt so, als wäre es ein separates Teil und nicht ein Teil des Gesamtkörpers. Also, ja, weiß auch nicht. Klingt aber ein komisch irgendwie, aber ist okay. Wird wahrscheinlich beides gehen. Wie Zentauren besitzen sie einen eher menschlichen Oberkörper, der jedoch durch seine starke Muskulatur mehr an einen Minotauren erinnert. Weibliche Minocentauren, auch als Stuten bezeichnet, besitzen wie eine normale Kuh ein Euter am unteren Teil ihres Körpers. Es wird immer abstruser, wie Rainer das beschreibt. Es wird immer abstruser. Zusätzlich haben sie eine normale Brust am eher menschenähnlichen Oberkörper. Okay, also die haben Dittene, nicht so wie die Minotaurenkühe. Oder wie, oder was? Egal. Ähnlich wie bei Zentaurenstuten, die ebenfalls eine menschliche Brust und wie Pferde Zitzen für den Nachwuchs haben. Ja, danke. Danke dafür, Rainer. Zitzen haben sie, Edzardler. Aber nee, haben jetzt keine Zitzen, sondern haben Euter. Der Schweif, da war es ihm ganz wichtig, dass er Schweif sagt. Der Schweif der Minocentauren ähnelt mehr dem einer Kuh oder eines Stieres als dem eines Pferdes. Kurz gesagt, stellt euch eine Mischung aus Minotaurus und Centaur vor. Ja, danke. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Rainer. Ich bin ja verblüfft. Gott, was für ein Blödsinn. Kleidung. Genau wie Minotauren oder Zentauren tragen sie keine Kleidung, da ihr Fell und ihre höhere Körpertemperatur dies unnötig machen. Ja, okay, obwohl du ja gesagt hast, lieber Reini, dass Minotauren hin und wieder Alendenschutz tragen, hätte ich gesagt gehabt. Und bei so Alendenschutz, da, ja, gut, ist halt schwierig, wenn die untere Hälfte ein wenig anders ist, ne? Ja, okay, also keine Klamotten, ne? Wer hätte es gedacht, dass beim Rainer ganz viele Arten nackig sind? Damit konnte keiner rechnen, liebe Freunde. Oh Mann. Besonderheiten. Minocentauren können sowohl Minotauren, Zentauren als auch Minocentauren zur Welt bringen. Okay, wie ist denn das, entstehen Minocentauren üblicherweise, wenn ein Minotaur und ein Zentaur sich paaren? Oder gab es die schon vorher? Auch wenn die wie eine Kreuzung wirken, sind sie dann aber vielleicht keine oder doch oder wie oder wer? Naja, egal. Also ne, können alle drei Edzardler zur Welt bringen, ne? Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr männlicher Partner einem dieser drei Völker angehört oder nicht. Das ergibt für mich nur bedingt Sinn. Also zunächst frage ich mich jetzt, können jetzt, also ich meine, er hat jetzt hier Minocentauren, können das zur Welt bringen, damit meinte er jetzt halt Weibchen offensichtlich. Jetzt wäre hier die große Frage, zunächst, wie ist da die Verteilung? Ist die immer gleich? Oder ist Minocentaur mit Minocentaur, kommt dann mit höherer Wahrscheinlichkeit Minocentaur raus, wie ich das jetzt erwarten würde? Und wenn es dann ein Minotaur und Minocentaur ist, kommt dann mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Minotaur raus, so wie ich das jetzt erwarten würde? Und so weiter. Also, und wenn es ein Centaur und ein Minocentaur ist, kommt dann mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Centaur raus? Oder ist die Verteilung immer gleich? Egal, wer da oder wie? Und dann eben auch die Frage, wenn jetzt ein Minocentaur und ein Mensch, was sich richtig, richtig widerlich und abartig anfühlt, für mich jetzt gerade, ich fühle mich jetzt gerade richtig schmutzig, dass ich das überhaupt gesagt habe. Wenn die sich da irgendwie miteinander, dann kann trotzdem jedes von den dreien rauskommen? Ist ein bisschen merkwürdig, aber ja, passt schon. Bah, ah, ist das widerlich. Wie bei Minotauren und Zentauren können sie aber auch Kinder anderer Rassen zur Welt bringen, je nach Partner. Okay, also erhöht sich dann die Wahrscheinlichkeit für Minotauren doch, wenn es ein Minotaur und ein Minocentaur ist, oder? Oder nicht? Oder wie? Oder wer? Ach, egal, ich kann diese Scheiße nicht mehr. Allerdings besteht bei ihnen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Kind ihres Partners zur Welt bringen, als es bei einer Zentaurenstute oder einer Minotauruskuh der Fall wäre. Dies liegt daran, dass die Gene der Minotauren... Nee, der Minocentoren, Rainer, du Spasti. Oh, nicht mal das kann er, nicht mal da kann er drauf achten. Dass die Gene der Minotauren, wie er es geschrieben hat, er meint aber die Minocentoren, schwächer sind als die der anderen beiden Völker. Naja, aber dann hängt das ja immer noch, ich weiß nicht, ob Rainer jetzt, es klingt jetzt so, als würden sich sonst nur die drei miteinander paaren können, aber er hat ja schon gesagt, dass es auch andere sein können, ist egal. Ich glaube, wie gesagt, Rainer, der hat sich da so ein bisschen Gedanken gemacht, glaubt, er hat da so ein Prinzip irgendwie rausentwickelt, aber es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Naja. Natürlich kann ein Minocentor auch von einer Minotauruskuh oder einer Zentaurenstute zur Welt gebracht werden, wenn der männliche Partner einem der jeweiligen anderen Völker angehört. Okay, also ein Minotaur und eine Zentaurstute, die können einen Minocentor zur Welt bringen. Das hat er jetzt explizit so geschrieben. Kann dann aber auch ein Minocentor-Männchen und eine Minotaurus- oder Zentaurus-Weibchen-Gedöns, können die auch einen Minocentor zur Welt bringen? Oder geht das nicht, weil das ist jetzt hier nicht mit berücksichtigt? Das, ja, weiß ich nicht. Hier steht jetzt nur, ne, wenn der männliche Partner einem der jeweiligen anderen Völker, ach na gut, einem der jeweiligen anderen Völker, also doch, oder? Es ist ein bisschen verwirrend. Es ist ein bisschen sehr verwirrend. Ich weiß nicht, was Rainer uns damit sagen will. Ich glaube, wie gesagt, er weiß das selber nicht so richtig. Aber glücklicherweise müssen wir uns da jetzt nicht großartig Gedanken drüber machen, denn wir kommen zum Abschluss. Ihr Lieben, hier seht ihr, wie wichtig es mir ist, eine Welt voller Harmonie zu erschaffen. Nein, Rainer, das wäre ja bis jetzt nur eine Welt voller Degeneration und widerlichen Mischwesen, die, weiß ich nicht, mir mehr Angst machen als alles andere. Eine Art, die es nur in meinem Universum gibt oder, falls sie nun woanders auftaucht, auch nur durch mich erschaffen wurde. Rainer, wenn man nach Minocentaur googelt, dann findet man das. Das gab es schon vor dir, du Spast. Oh Gott. Ja, nur durch Rainer erschaffen. Hm, natürlich. So ein Idiot. Da dachte er wirklich, er macht irgendwas Cleveres oder so. Ein Volk, so schreibt er weiter, das aus zwei Völkern vereint wurde. Ich glaube, er meint ein Volk, das entstand, weil sich Mitglieder zweier Völker vereint haben. Egal. So genau will ich es gar nicht wissen. Es klingt sehr abartig alles. Die Kultur der Minocentoren ist überaus spannend. Und weil die so spannend ist, liebe Freunde, hat er diesbezüglich jetzt gar nichts dazu geschrieben. Ja, ja, danke für nichts, Rainer. Die Kultur der Minocentoren ist überaus spannend und ich würde mich freuen, euch bei Interesse mehr über sie zu erzählen. Liebe Grüße, Weiner Rinkler. Und natürlich gibt es keine Kommentare. Jetzt ist die Frage, ob wir daraus schließen sollen, dass es auch kein Interesse gibt. Ich würde sagen, ja. Damit kommen wir zum nächsten Beitrag und ich war ganz kurz verwirrt, weil das ist ja eigentlich die Nummer 11 in unserer Liste. Aber Rainer hat halt, als er das Ganze hochgeladen hat, einfach stur durchnummeriert und das natürlich auch nicht in der entsprechenden Reihenfolge, die er da in dieser Tabelle vorgegeben hat, gemacht. Ja, das haben wir auch gesehen, dass er da immer mal ja ein paar Freiräume und Lücken gelassen hat und nicht alles nacheinander kam, was ja an sich okay ist. Aber dann könnte man auch an der Nummerierung ein wenig was ändern. Hat er aber nicht gemacht und deswegen sind wir bei Bestiarium 26, Gorgonen, vom 19. März 2025. Ja, und mittlerweile hat er da auch dann die Überschrift Aveng überarbeitet und hat jetzt geschrieben, mein Universum, Bindestrich, Bestiarium. Ja, jetzt sind es nicht mehr zwei Zeilen, sondern jetzt ist es eine Zeile. Wahnsinn! Rasse, Tiermenscharten. Name, Gorgonen, Größe, circa 1,70 Meter. Herkunft, System der humanoiden Völker, Planet der Dörfer. Geschlecht, weiblich. Ah, also wieder mal eine rein weibliche Art. Ich weiß nicht, wie bewandert ihr da seid, aber Gorgonen kennt man hauptsächlich durch eine Vertreterin, nämlich die Medusa. Geschlechtsreife, circa 14 Jahre, Lebenserwartung, circa 100 Jahre. Die werden aber nicht alt. Hätte ich jetzt gedacht, die werden wesentlich älter, aber okay, okay. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, so, was weiß ich, 200, 250 Jahre kann man mal machen, aber nein, nur 100. Fortpflanzungsgene normal, sexuelle Bereitschaft normal, bevorzugte Partner, Männer der Menschenarten. Na, Hauptsache, sie versteinern sie nicht beim oder nach dem Akt. Nein, natürlich nicht. Und ja, wir sehen eine Abbildung und ja, ne? Wie gesagt, so Aveng Medusa-artig. Es sind jetzt keine Schlangenhaare, sondern Schlangen in den Haaren, aber da gibt es ja ohnehin auch unterschiedliche Abbildungen von. Aber ja, wisst ihr Bescheid, liebe Freunde. Ansichten der Rasse. Gorgonen sind keine bösen Wesen. Ja, Rainer, das wissen wir schon. Du hast doch mehrfach gesagt, was auf deinem Planeten, in deinem Universum, was da überhaupt geht und was da nicht geht. Wir wissen doch, dass es keine bösen Wesen da geben kann. Was für ein Blödsinn. Aber er muss es immer wieder schreiben. Das ist ganz wichtig, dass er das immer wieder schreiben muss. Ja, sie sind also keine bösen Wesen. Sie gehören zu den Tier-Mensch-Arten, sind aber genetisch enger. Ah, es gibt übrigens nicht genetisch zu eng, es gibt... Nein. Sie sind aber genetisch enger mit den Menschenarten verwandt als mit anderen Völkern. Aha, und warum gehören sie dann nicht zu... Egal. Eine Gorgonin. Also ich meine, kann es denn etwas anderes sein? Ist es dann nicht eine Gorgone? Also, wenn man jetzt sagen würde... Die Gorgone ist der Singular und da kann es die männlichen Gorgoner geben und die weiblichen Gorgoninnen. Das würde Sinn ergeben, wenn es denn eine dimorphische oder eine zweigeschlechtliche Spezies wäre. Aber ist es ja nicht. Also müsste es doch eigentlich heißen eine Gorgone. Wie kann denn Gorgonen der Plural zu Gorgoninnen sein? Na egal, Alter, Rainer. Es ist alles okay, Rainer. Rainer macht Zeug, passt schon. Also eine Gorgonin kann sich mit fast jeder Menschenart paaren, mit Ausnahme der Riesen, wobei auch das schon beobachtet worden sein soll. Das klingt nach einem sehr bestialischen Akt, ich kann mir nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie groß das Gemächt der Riesen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das schmerzhaft sein könnte. Ach Gott. Naja, beim Rainer geht alles. Sie kann außerdem ein Kind von ihnen empfangen. Ach. Ich dachte, das ist damit gemeint, Rainer. Wen es ein Junge wird, gehört er zu der Art des Vaters. Als Mädchen kommt es zwar auch vor, dass sie zu derselben Art wie der Vater gehört, ist meist aber eine Art Hybrid, was genau genommen falsch ist. Hä? Moment, was? Als Mädchen kommt es zwar auch vor, dass sie zu derselben Art wie der Vater gehört, okay, also kann auch sein, ist aber wahrscheinlich selten. Das wäre jetzt meine, also so wie ich den Satz logisch weitergedacht hätte, hätte ich jetzt gedacht, kommt dann, ist aber meist eine Gorgonin oder ne, ist aber selten der Fall, dass das zur Rasse oder zur Art des Vaters gehört. Aber stattdessen, stattdessen ist meist aber eine Art Hybrid. Was genau genommen falsch ist? Was? Warum falsch? Also, okay, also entweder gehört es zur Spezies des Vaters oder es ist ein Hybrid, aber eigentlich ist es gar kein Hybrid. Weil Ding. Was zum Fick, Rainer? Kurz, eine Gorgonin kann zu zwei Arten gehören. Zu Gorgonen und einer der Menschenarten, mit der sie sich gepaart hat, beziehungsweise ihre Mutter. Rainer, was willst du mir damit sagen? Also ist eine Gorgone immer irgendwie was dazwischen, also ein Hybrid? Ich hoffe, Rainer weiß, was Hybrid eigentlich heißt, aber passt schon. Also ist das immer der Fall? Und wird es dann immer weniger, also wird es dann von Generation zu Generation, nehmen wir mal an, wir haben hier immer Mutter und Töchter jeweils, also und deren Töchter und so weiter, und Töchters Töchter, also, ne? Wir haben da so eine Kette und das sind Gorgonen, die sich, oder Gorgoninnen, die sich immer wieder mit Menschen paaren. Sind die dann immer menschenähnlicher von Generation zu Generation oder nicht? Also bleiben die Gorgonen? Oder werden die immer menschlicher von Mal zu Mal? Wenn man das, wie gesagt, immer weiter zieht. Rainer, bitte erklär's mir, weil ich weiß nicht, was du damit meinst. Das klingt einfach nur behindert. Oh. Aussehen. Gorgonen ähneln in erster Linie menschlichen Arten. Allerdings sind sie immer weiblich. Weshalb es schwachsinnig ist, im Singular von einer Gorgonin zu reden, sondern man sollte von einer Gorgone reden, aber passt schon. Das heißt, es gibt keine Männer ihrer Art. Da sie sich mit den Menschenarten fortpflanzen können, gibt es unter ihnen sowohl Halblinge, Elben als auch normale Menschen. Okay, Elfen nicht? Und auch alle anderen Menschenarten. Okay, weil wieder hat Rainer da einen Punkt gesetzt, sodass ich dachte, okay, er ist jetzt fertig mit der Aufzählung. Aber nein, natürlich ist er nicht fertig. Weil nach dem Punkt geht die Aufzählung natürlich weiter. Bisher ist jedoch keine Riesengorgonin bekannt. Ja, wahrscheinlich, weil die ganzen Gorgonenfrauen während des Aktes der Zeugung gestorben sind. Einfach totgespießt. Oh Gott. Besonders bemerkenswert ist, dass Gorgonen nicht nur von anderen Gorgonen geboren werden, sondern auch von Frauen der Menschenarten. Wie auch immer das funktioniert, aber schauen wir mal. Woran das liegt, ist nicht bekannt. Doch es spielt auch nie eine Rolle. Ja, warum sollte ich auch wollen, dass mein Nachwuchs nach mir aussieht und nicht nach jemand anders? Das ist auch was Rainer einfach nicht versteht, weil der das Konzept Familie nicht versteht und weil der auch nicht versteht, was es mit Familienbande auf sich hat und ähnlichen Sachen. Ja, also weil für ihn war das halt immer so ein Ding, das halt da war. Ja, und den haben sowieso hat ihn seine Familie verraten, ne? Und er definiert sich Familie auch um, wie wir wissen, ne? Er sagt halt, ja, gute Freunde, so richtige Freunde sind eh mehr wie Familie, etc. Und der ganze andere Spaß, ja, obwohl Rainer nie wirklich gute Freunde anscheinend gehabt hatte oder richtige. Ja, meine, passt schon, ne? Es spielt keine Rolle, weil bei Rainer ist das ja alles egal. Bei Rainer ist alles egal im Universum. Ist alles einfach beliebig, ist vollkommen egal. Ne? Warum sollte man sich auch Gedanken machen? Ist sowieso alles egal. Danke dafür, Rainer. Danke für diesen, ich weiß gar nicht, Sinn in deinem Universum, der nicht existiert. Solltest du mal drüber nachdenken. Also, jetzt ohne Spaß. Ich muss einmal mehr die Sinnfrage von Rainers Universum stellen. Und damit meine ich nicht, warum er sich das schafft. Das ist klar. Hier, Etzadla sei seine Dulli-Fantasien gemäß Isekai und Wiedergeburt als Schleim und so weiter. Das ist völlig klar, dass es darum geht. Aber die Frage ist halt, was ist denn für die Individuen in Rainers Universum der Sinn der Existenz? Der wird von Mal zu Mal weniger, hätte ich gesagt gehabt. Naja. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall, ne? Kann eben auch eine menschliche Mutter, das hat er ja auch geschrieben, das bedeutet, dass eine menschliche Mutter eine Gorgonin zur Welt bringen kann. Selbst wenn sie gar keine Gorgonin ist oder in der Familie hat. Ja, Rainer, eine menschliche Mutter ist auch keine Wie soll denn eine menschliche Mutter eine Gorgone sein? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und er schreibt immer noch weiter Gorgonen. Er zieht es halt einfach durch. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Umgekehrt gilt dasselbe. Umgekehrt. Also eine Gorgone kann auch einen Menschen zur Welt bringen? Nee, auch eine Gorgone zur Welt bringen, weil es ist ja dasselbe. Nein, er meint natürlich, eine Gorgone kann also auch einen Menschen zur Welt bringen, selbst wenn sie keinen Menschen in der Familie hat. Aber gilt das dann auch, wenn das nicht Menschen, wenn der Vater ein Nichtmensch ist, oder gilt das nur, wenn der Vater, weil das wäre jetzt die große Frage. Weil es ist ja schon was bedeutend anderes, weil es kann ja keine männlichen Gorgonen geben, das hatten wir ja schon. Es ist ja schon was bedeutend anderes, wenn dann eine Frau, die sich mit einem, also eine Menschenfrau, die sich mit einem Menschenmann paart, wenn die plötzlich eine Gorgone als Tochter haben. Das ist ja schon aber ein anders, hätte ich gesagt gehabt. Na egal. Vielleicht erklärt das uns. Also umgekehrt gilt dasselbe. Eine Gorgone kann ein normales Menschenkind zur Welt bringen. Und ja, ich habe jetzt Gorgone gelesen, weil ich komme mit diesem behinderten Gorgonen nicht klar. Das fühlt sich einfach auf mehreren Ebenen falsch an. In Klammern, je nach Vater auch Zwerg, Elfen oder Elben oder was auch immer der Vater eben ist. Ja, aber das hatten wir doch gerade schon, das wissen wir doch. Das hast du doch vorher erklärt, dass das so funktioniert. Aber das ist doch nicht das Gleiche, wie wenn eine menschliche Frau eine Gorgone zur Welt bringt, weil erneut da können ja keine Gorgonen in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Insbesondere wenn, wie Rainer ja gesagt hat, es auch keine Gorgone in der Familie gab. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Menschenfrau eine Gorgonenmutter gehabt hat, dann würde das ja in gewisser Weise Sinn ergeben. Das würde es ja erklären. Aber Rainer sagt, nein, das ist vollkommen unabhängig davon. Deswegen ist das so merkwürdig. Aber beim Rainer funktioniert es halt einfach. Das Aussehen einer Gorgone hängt stark vom Vater ab. Wenn er ein Elf, Zwerg oder Halbling ist, erbt das Kind Merkmale dieser Menschenart. Wenn eine Gorgone mit einem nichtmenschlichen Wesen, wie einem Goblin oder Dämon, ein Kind bekommt, gehört dieses allerdings zur Art des Vaters und nicht zu den Gorgonen, ungeachtet des Geschlechts des Kindes. Also, was heißt gehört dazu? Ist es dann eines? Oder zählt man das dazu, egal was es dann ist? Rainer, das mit... Was auch immer, es spielt am Ende keine Rolle, es ist egal. Okay, also, ne, Gorgonen etc. nur mit Menschen, also Menschenwesen. Ganz wichtig, also Menschenarten. Ach Gott. Gorgonen haben, anders als man glaubt, auch keine Schlangenköpfe als Haare. Doch ihre Haare weisen eine optische Ähnlichkeit mit einem Schlangenkörper auf. Jedoch sieht das nur ähnlich aus. Okay, also die Abbildung hat gelogen, ja, die hatte ja Schlangen in den Haaren, aber Rainer sagt, nein, das ist nicht der Fall, Edzardler. Das sieht vielleicht aveng so aus, aber so ist es nicht. Okay. Wer das Glück hat, ihnen mal die Haare zu streicheln, wird feststellen, wie weich und sanft sie sich anfühlen. Sie haben aber die gleiche Beschaffenheit wie normale Haare. Ich dachte, sie sind weich und ja, egal. Können wachsen und geschnitten werden. Es ist also ein rein optisches Aussehen. Ja, liebe Freunde, es ist ein rein optisches Aussehen, im Gegensatz zum akustischen Aussehen oder auch zum haptischen Aussehen. Alter Rainer, du hast keine Ahnung von Wörtern. Es ist absurd. Oh, mich wundert's ja, dass er rein nicht mit AI geschrieben hat. Ganz wichtig. Kleidung. Gorgonen bevorzugen meist freizügige oder minimalistische Kleidung. Warum? Weil Rainer das so will. Manche entscheiden sich auch dafür, sich ganz nackt zu zeigen, was in ihrem Kulturkreis völlig normal ist. Rainer, ist das in deinem Universum nicht sowieso völlig normal? So, es läuft doch praktisch jedes Wesen halb nackt oder ganz nackt rum. Ja, selbst wenn das in den Abbildungen nicht der Fall ist, weil, weiß ich nicht, ChatGPT a Hater ist oder so. Oh Gott. Besonders während der Schwangerschaft empfinden viele Kleidung als beengend. Ja, Rainer kennt sich da aus. Rainer war schon ein paar Mal schwanger. Zumindest hatte er vor etlichen Jahren, als er noch ein wenig schlanker war, mal die Dimensionen einer schwangeren Frau. Wenn sie sich jedoch kleiden, dann meist in aufreizenden und luftigen Gewändern, die oft nur Brust- und Intimbereich bedecken. Besonders Goblins und Teufelchen finden sie dadurch anziehend, und fordern sie gerne zu spielerischen Flirts heraus. In Klammern, natürlich enden die nicht selten im Bett und ich kotze gleich. Besonderheiten. Entgegen ihrem Ruf können Gorgonen niemanden wirklich in Stein verwandeln. Ja, ach was, Rainer, Mensch, das hat mich jetzt aber, da hatte ich jetzt aber gedacht, dass die das machen können. In deinem Universum, wo man sowieso niemandem wirklich Leid zufügen können soll, angeblich. Vielmehr besitzen sie die Fähigkeit, Lebewesen kurzzeitig erstarren zu lassen. Eine Art Paralyse, die mit der Zeit von selbst nachlässt. Wie passt das denn in dein, niemand wird irgendwie ein Haar gekrümmt, in deine Doktrin diesbezüglich mit rein? Das muss ich jetzt doch mal fragen, weil was ist denn, wenn das eben nicht, ja, also was ist, wenn jetzt jemand sagt, nein, das möchte ich nicht? Und die das macht, die das trotzdem macht oder sie das versehentlich macht oder so. Wie ist denn das dann, Rainer? Bitte erklär's mir. Insbesondere, wenn ich jetzt hier gerade das nächste lese. Junge Gorgonen entwickeln diese Gabe erst und müssen lernen, sie zu kontrollieren. Meist zeigt sie sich mit der Entwicklung der Geschlechtsreife, aber nicht immer. Deshalb nimmt es ihnen niemand übel, wenn sie versehentlich jemanden erstarren lassen. Ja, auch nicht der, der möglicherweise einen wichtigen Termin hatte und erstarrte und den deshalb verpasst hat oder so? Oder der irgendwas ganz, ganz Wichtiges vorhatte oder sowas? Ich weiß nicht. Das klingt jetzt irgendwie nicht so, als wäre das was Gutes. Ne? Ich meine, Rainer wollte das hier abschwächen mit dem in Stein verwandeln, et cetera, nett, aber paralysieren schon, wie ein Pokémon. Und dann, das geht von alleine weg. Ist aber trotzdem nicht viel besser, Rainer. Also, ein bisschen besser natürlich schon, aber ist jetzt nicht so, als könnte das nicht trotzdem irgendwie Schäden verursachen. Naja. Erwachsene Gorgonen setzen ihre Fähigkeit jedoch gezielt ein. Und wenn sie jemanden versteinern, gibt es meist einen guten Grund dafür. Ja, aber sieht der andere diesen Grund auch, der da versteinert oder paralysiert wird eigentlich? Sieht der diesen Grund auch? Oder hat der vielleicht was dagegen? Und wie kann der sich dann wehren? Oder darf der das überhaupt? Und wenn nicht, warum nicht? Warum darf die Gorgone sowas? Naja, egal. Egal, egal, egal. Auch, wen es in seltenen Fällen, und da hat er mal wieder Fälle falsch geschrieben, Rainer, das sind keine Bärenfälle, mal ein Versehen sein kann. In Klammern, Gorgonen können im Übrigen auch nur einen bestimmten Teil erstarren lassen, wen sie sich darauf konzentrieren. Oh Gott, ich kotze gleich, ich weiß genau, worauf Rainer hinaus will. Oh. Auch, wen es für gewöhnlich der gesamte Körper ist. Gemeinde sind natürlich Arme oder so. Gemeinde sind Arme. Die arme Gemeinde. Gemeint, meint Rainer damit natürlich, aber er schreibt, Gemeinde sind natürlich Arme oder so. Aber auch andere Körperteile. Denkt selbst darüber nach, Zwinker-Smiley. Ich kotze schon wieder, Rainer. Was soll denn das immer? Oh, ist das behindert. Die Dauer der Versteinerung variiert zwischen 10 Minuten und einer Stunde. Je nachdem, wie stark der Wille der Gorgonen ist. Er schreibt immer noch Gorgonen, ist das behindert. In Klammern, das heißt, wie lange sie jemanden, nicht jemand, versteinern will. Nach dieser Zeit löst sich die Erstarrung automatisch auf. Eine Person kann maximal 2 bis 3 Mal pro Tag versteinert werden, während größere Völker wie Riesen, Minotauren oder Zentauren nur einmal täglich betroffen sein können. Und ihre Starre hält dann kürzer an. Götter, Dämonen und Engel sind vollständig immun gegen diese Fähigkeit. Außerdem können Gorgonen auch die Versteinerung selbst lösen, wen sie das möchten. Ja, Wahnsinn, liebe Freunde. Ich bin ja gelangweilt. Das Warten auf die Gorgonen hat sich hoffentlich gelohnt. Nein. Es tut mir leid, dass ich so lange dafür gebraucht habe. Ich war mir unsicher, welchen Planeten, ich Ihnen als Heimatwelt zuweisen möchte. Falls ihr noch Fragen zu Ihnen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Es gibt übrigens auch einige schlüpfrige Geschichten über Sie. Zwinker-Smiley. Liebe Grüße. Ach, Schreiner Stinkler. Ja, das war ein bisschen später dann, ne? Wie gesagt, 19. März. Die anderen waren ja alle, die wir bis jetzt haben, bis zum 9. Aber trotzdem keine Kommentare. Tja, so ist das eben. Wir machen weiter und gehen zurück. Bestiarium 12, Sphinx, vom 10. März 2025. Mein Universum, Bestiarium, hier wieder, oder eigentlich ja noch untereinander. Rasse Tiermenschen, Name Sphinx, Größe circa 1 bis 4 Meter. Das ist eine ganz schöne Spanne, Rainer. Herkunft, System der humanoiden Völker, Planet der Sonne. Geschlecht männlich und weiblich. Geschlechtsreife ca. 50 Jahre, Lebenserwartung ca. 460 Jahre. Ja, die haben ein ganz ordentliches Alter. Fortpflanzungsgene unbekannt, sexuelle Bereitschaft unbekannt. Bevorzugte Partner, eigene Art. Ja, dann haben wir hier ein Bild, was gar nicht so sphinxartig aussieht. Aber okay, wir werden mal schauen, wie Rainer sie beschreibt. Aber wir beginnen natürlich wie immer mit den Ansichten der Rasse. Motto: Das Leben ist ein Rätsel. Hahaha. Ja, Rainer kennt Etzadla das Rätsel der Sphinx. Wahrscheinlich hat das auch schon ein paar Mal gehört, damit er auch weiß, was er darauf antworten muss. Und so schreibt er: Als Volk, das Rätsel liebt und andere gerne darin herausfordert, sind sie für ihr großes Wissen bekannt. Die Rätsel, die sie kennen, sind manchmal leicht, manchmal schwer. Je schwieriger ein Rätsel ist, desto sicherer kann man sich sein, dass einen die Sphinx mag. Denn sie stellen besonders schwere Rätsel, um sich möglichst lange in der Nähe einer Person aufhalten zu können. Natürlich hat niemand etwas gegen ihre Gesellschaft. Sie freuen sich jedoch immer, wenn man ihre Rätsel löst und hören im Gegenzug auch gerne selbst welche. Okay. Dann habe ich ein Rätsel für dich, Rainer. Was ist dumm und stinkt? Na, egal. Egal. Machen wir mal lieber weiter. Aussehen. Das Aussehen einer Sphinx ist mehr Tier als Mensch. Ja, ach. In den meisten Schriften unserer Welt werden sie als Löwen mit menschlichem Gesicht dargestellt. Das entspricht meist auch der Realität. In meinem Universum jedoch haben einige von ihnen manchmal einen deutlich menschlicheren Körper als andere. Okay, also ist es beim Rainer auch so, ja, dass die Löwen mit menschlichem Gesicht sind? Dementsprechend, ja, haut die Abbildung mal wieder nicht ordentlich hin. Danke dafür, Rainer. Danke dafür, ChatGPT. GPT. Naja. Also manche haben einen deutlich menschlicheren Körper, was auch immer das jetzt wieder heißt. Dennoch besitzen sie die Muskulatur und Körperform eines Löwen. Was zum Fick? Was bedeutet, dass sie auf allen Vieren laufen und einen langen Schweif haben, an dessen Spitze ein Fellbüschel sitzt? Oh Gott, also... Oh, das sieht... Nee, ich will mir das gerade gar nicht vorstellen. Ich kotze ja gleich. Kleidung. Da sie einen tierischen Körper haben, tragen sie logischerweise keine Kleidung. Rainer, warum ist das logisch? Warum sollten Tiere bei dir nicht auch Kleidung tragen können? Also, warum sie es nicht tun, ist klar, weil Rainer ist halt Rainer. Aber so rein prinzipiell, warum denn nicht? Und ich dachte, manche haben einen menschlicheren Körper, den ich mir lieber nicht vorstellen möchte. Egal. Besonderheiten. Sphinxen haben eine besondere Vorliebe für Rätsel. Ja, danke, das hatten wir schon bei den Ansichten. Sowohl dafür, sie zu stellen, als auch dafür, welche gestellt zu bekommen. Ja, danke, das hatten wir schon bei den Ansichten, Rainer. Gib uns was Neues. Sie leben für gewöhnlich allein in den weiten Ebenen der Wüste ihres Heimatplaneten. Allerdings gibt es sie auch auf anderen Planeten. Die besondere Eigenschaft ihrer Größe bleibt ein Mysterium. Einige können bis zu 4 Meter groß werden, während andere bereits ab 1 Meter nicht mehr weiter wachsen. Woran das liegt, ist unbekannt. Obwohl sie Einzelgänger sind, treffen sie sich hin und wieder an den verschiedenen Oasen in der Wüste. Bei solchen Treffen stellen sie sich gegenseitig Rätsel, die manchmal mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Wenn einer oder mehrere von ihnen neue Rätsel haben, kommen oft auch andere Sphinxen dazu, um diese zu hören. Eine tolle Gelegenheit für sie, neue Rätsel kennenzulernen. Wen man einmal zwei Sphinxen sieht abseits der Oasen, liegt das vermutlich daran, dass sie Nachwuchs erwarten oder haben. Während der Schwangerschaft und der ersten 10 Jahre ihrer Jungen bleibt das Paar zusammen, um sich zusammen um den Nachwuchs zu kümmern. Nur während der ersten 10 Jahre. Die werden gerade mal mit 50 Jahren geschlechtsreif. Und nur 10 Jahre. Okay, passt schon, Rainer. Ist schon. Was auch immer. So genau will ich es gar nicht wissen. Ich bin froh, dass wir mit dieser Scheiße hier fast durch sind. Denn Rainer schreibt: Und damit wären wir fürs Erste mit der Art der Sphinxen fertig. Wie immer könnt ihr gerne einfach einen Kommentar dalassen, wenn ihr mehr wissen wollt. Bis dahin freue ich mich auf eure Rückmeldungen und wünsche euch viel Spaß. Liebe Grüße, Oinkler, Oinkler. Und natürlich haben wir keine Kommentare. Wer hätte es gedacht? Und damit kommen wir zu Nummer 13. Bestiarium 11. Faun. Vom 9. März 2025. Mein Universum. Bestiarium. Rasse Tiermenschen. Name Faun. Größe circa 1 Meter. Herkunft System der humanoiden Völker. Planet der Geister. Von dem hatten wir, glaube ich, noch nichts. Geschlecht männlich, Geschlechtsreife ca. 14 Jahre, Lebenserwartung ca. 90 Jahre. Die werden nicht so alt. Fortpflanzungsgene, aber stark. Und sexuelle Bereitschaft, ebenfalls stark. Bevorzugte Partner, menschliche Partner in Klammern gesamte Rassen. Ich glaube, damit meint er wieder alle, ne? Alle die verschiedenen Menschenarten, die es da gibt. Ja, dann haben wir hier ein Bild. Okay, ja. Rainer wird uns die Beschreibung liefern. Ja, die Bilder sind oft nicht so akkurat oder stimmen vielmehr nicht so oft mit Rainers Beschreibungen überein. Wir werden es mal sehen. Aber zunächst, wie immer, Ansichten der Rasse. Als naturverbundenes Volk, das vor allem in den Wäldern der Planeten lebt, auf denen es sie gibt, haben Faune eine tiefe Verbindung zur Natur. Rainer, welche Völker haben eigentlich keine Verbindung zur Natur? Bitte nenn mir, weiß ich nicht, 3. Anders als ihre Artverwandten, die Satyren, sind Faune verspielt und gehören nicht zu den Naturgeistern, sondern zu den Tiermenschen. Dennoch empfinden sie eine ebenso starke Liebe zur Natur. Sie schätzen alles, was wächst und erblüht. Gras, Blumen oder Bäume. Ja, jetzt spricht er hier also auch die Satyren an, weil ist natürlich eine erste Assoziation, die ich mit dem Bild hatte, aber ja. Aussehen. Ein Faun ist nur etwa 1 Meter groß. Die größten Exemplare erreichen maximal 1,10 Meter oder in seltenen Fällen 1,20 Meter. Rainer, dann erreichen die größten Exemplare maximal 1,20 Meter. Doch in der Regel bleiben sie unter 1 Meter. Moment, ich dachte, die sind in der Regel 1 Meter groß. Hä? Warum bleiben sie dann in der Regel unter 1 Meter, wenn sie in der Regel 1 Meter groß... Was auch immer. Sie ähneln menschlichen Kindern. Oh, Rainer, es ist so widerlich. Oh, Gott. Sie ähneln menschlichen Kindern, du degeneriertes Stück Abschaum. Jedoch wachsen ihnen ab einem bestimmten Alter leichte Bärte. Rainer, warum muss bei dir immer alles Kindern ähneln? Da es in ihrem Volk keine Frauen gibt, sind Faune auf andere Völker angewiesen, um ihre Art zu erhalten. Ja, da haben wir mal eins der rein männlichen Geschlechter. Wahnsinn. Ab der Hüfte sind sie jedoch nicht mehr menschlich. Ihr Unterkörper ähnelt dem einer Ziege, jedoch nicht mit 4 Beinen, wie ein Zentaur, sondern mit 2 kräftigen Beinen und einem Ziegenschweif. Ihre Füße sind gespaltene Hufe Genau, wie bei normalen Ziegen. Wahnsinn. Auf ihrem Kopf tragen sie kleine, nach hinten gebogene Hörner. Und ihr Haupthaar ist meist lockig, ähnlich wie beim Rainer. Oft kurz, manchmal jedoch auch länger. Danke dafür. Während ihr Unterleib von dichtem Ziegenfell bedeckt ist, das auch nicht selten leicht lockig ist und eher an Schafwolle erinnert, ist ihr Oberkörper glatt und bis auf ein paar Brusthaare unbehaart. Auch die Arme nicht, Rainer? Gut, er hat jetzt vom Oberkörper gesprochen. Lassen wir mal die Extremitäten außen vor. Trotz ihrer geringen Körpergröße sind sie recht kräftig gebaut. Okay, was auch immer. So kräftig wie Rainer kräftig gebaut ist, oder meint er wirklich Muskeln? Kleidung. Und wir wissen eigentlich schon, was kommt, aber lesen wir es trotzdem. Faune tragen für gewöhnlich keine Kleidung. Wahnsinn. Besitzen jedoch meist eine Umhängetasche. Moment. Ziegenbeine, lockig. Leichte, dünne Bärtchen. Vor allem lockige Haare auf dem Kopf. Und Gehörn, das sind die Talahuns von Rainers Bums Diversum. Eindeutig. Okay, die Faune sind also Talahuns. Okay, alles klar. Machen die auch immer Schattenboxen, die Faune. Oh Gott, besitzen jedoch meist eine Umhängetasche. In dieser bewahren sie neben Flöten auch verschiedene kleine Dinge auf. Verschiedene Dinge. Na Wahnsinn. Meist bestehen diese Taschen auch aus Arachnenseide. Wieso auch? Was genau sich darin befindet, weiß niemand außer ihnen selbst. Nicht mal du, Rainer, als derjenige, der wo das Universum geschöpft hat. Doch wer einmal an der Tasche riecht, nimmt einen sehr angenehmen Duft wahr, natürlich. Ich dachte schon, der muss sich übergeben und kann 3 Tage nicht mehr stehen. Also, ich weiß nicht, warum Rainer, ich weiß halt nicht, was bei Rainer angenehm ist, ne? Wir wissen alle, wie Rainer selbst mutmaßlich riechen mag und wie es bei ihm auch möglicherweise gerochen hat und, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Freunde. Oh Gott. Ja, aber laut Rainer ist es ein angenehmer Duft. Ja, da haben sie ihr Männerparfüm, die Talahuns. Besonderheiten. Neben ihrer im Vergleich zu anderen Arten kleinen Gestalt besitzen Faune ein besonderes Talent für Pflanzen. Besonders Blumen haben es ihnen angetan. Wenn Bäume oder andere Pflanzen nicht mehr richtig wachsen, bittet man häufig einen Faun um Hilfe. Mit ihrer besonderen Gabe können sie fast jede Pflanze retten und die Natur in ihrer Umgebung pflegen. Okay, wie sie das machen, wissen sie selber. Zudem, und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, warum kommt das nicht als erstes, wenn er schon im Abschnitt davor von den Flöten gesprochen hat, aber jetzt kommt's. Zudem sind Faune hervorragende Musiker und spielen besonders gerne für Kinder, natürlich für Kinder, auf ihren Flöten. Ich hoffe, Rainer meint da wirklich, dass die Faune auf echten Flöten, sowas wie Blockflöte oder Querflöte oder Panflöte spielen und nicht irgendwas anderes für Kinder auf ihren Flöten spielen. Hahaha. Oft tauchen sie auf Festen auf, was stets für Freude sorgt. Ihr Spiel ist eine wahre Wohltat für die Ohren. Ja, für Rainers Ohren vielleicht. Ich bin mir da noch nicht sicher. Schlusswort. Rainer ist widerlich. Danke. Nein, Schlusswort. Gut, ihr Lieben, das wäre es nun auch mit den Faunen. Eine sehr liebenswerte und lustige Rasse, die immer für Spaß zu haben ist. Sie heitern gern andere auf, wenn sie traurig sind, und hören ihnen aufmerksam zu. Über sie gibt es natürlich noch viel mehr zu erzählen, doch das muss vorerst warten. Falls ihr euch aber besonders für sie interessiert, schreibt es in die Kommentare. Und ich werde mich bevorzugt um weitere Beiträge zu ihnen kümmern. Liebe Grüße, irgendein dummer Spast. Kommentare gibt es nicht. Juhu. Damit sind wir auch endlich kurz vor dem Ende dieses Beitrags angelangt. Ich kann diese Scheiße auch einfach nicht mehr. Wir sind bei der Nummer 14. Und weil das die Nummer 14 ist, ist das hier Bestiarium 72. Lamassu. Oder Lamassu oder Lamassu. Oder Lamassu. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal. 19. Mai 2025. Mein Universum. Bestiarium. Rasse. Tiermenscharten. Name Lamassu. Größe ca. 1 bis 5 Meter. Herkunft. System der humanoiden Völker. Planet der Sonne. Geschlecht. Männlich und weiblich. Geschlechtsreife ca. 60 Jahre, Lebenserwartung etwa 600 Jahre. Das ist eine ordentliche Spanne, hätte ich gesagt gehabt. Fortpflanzungsgene unbekannt. Sexuelle Bereitschaft unbekannt. Oh, ähnlich wie bei der Sphinx. Und deshalb sind bevorzugte Partner auch eigene Art oder Sphinx. Aber die Sphinx wäre halt nicht so, ne? Das ist halt auch doof. Ja, wir sehen dann hier diese Abbildung. Einige, möglicherweise wissen es auch schon einige, ich gebe es zu, ich wusste es vorher nicht. Aber man kann es jetzt hier erahnen, dass es sich dabei eigentlich, also um eine, ja, alte mesopotamische Gottheit gehandelt hat. Ein Beschützer, wenn ich das gerade richtig sehe. Ein Beschützergott, der sowohl bei den Sumerern als auch später bei den Assyrern bekannt war und ja, gerne genutzt wurde, gerne irgendwo eingemeißelt wurde, gerne irgendwo herausgearbeitet wurde, in Bereichen, die eben ja besonders geschützt werden soll oder ja, den Schutzgöttern eben zur Ehre gereichen sollten. Okay. Ja, wissen wir Bescheid. Rainer hat Etzadla Abeng rumgesucht, was er da noch für Sachen eventuell aus der einen oder anderen anderen Kultur nehmen kann. Es sieht, die Abbildungen, die man so findet, sehen jetzt nicht exakt so aus wie das, was hier die KI ausgespuckt hat, aber passt schon. Ansichten der Rasse. Als eine Art, die gerne in etwas verlasseneren Teilen der Galaxie umherwandert, sind Lamassu oft in der Situation, dass sie verirrten Reitenden begegnen, die auch hin und wieder mal Hilfe brauchen. Ich vermute, er meint Reisende und nicht Reitende. Ich meine, die sehen Abeng pferdig aus, vielleicht kann man dann auch auf denen reiten, aber eigentlich meint er, denke ich, Reisende. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Okay, ja, was auch immer. Ja, die auch hin und wieder Hilfe brauchen. Mal, weil sie sich verirrt haben, mal, weil sie sich verletzt haben. Lamassu sind dafür bekannt, zu beschützen und zu helfen. Und wenn sie jemandem so begegnen, hoffen sie, diesem mit Freuden den richtigen Weg zu zeigen. Gelegentlich sogar, indem sie diese auf sich reiten lassen, ja, ich wusste es, oder ihnen Schutz vor der Sonne bieten, da sie meist in wüstenähnlichen Gegenden leben, in denen sie sich aufgrund ihres Körpers wohlfühlen. Die für andere Arten aber von Zeit zu Zeit deutlich unangenehmer sind. Ja, Wahnsinn. Ich meine, gut, warum sollte Rainer auch immer nur Wesen verunstalten, die wir aus unseren Kulturkreisen kennen, ne? Kann ja auch ruhig mal irgendwelche anderen Sachen nehmen. Aussehen. Lamassu haben ein recht spezielles Aussehen. Ähnlich wie die Sphinx haben sie eine unterschiedliche Körpergröße. Es gibt sie, ungeachtet ihres Alters, in Größen zwischen 1 Meter und über 5 Metern, womit sie sogar größer sind als die größte Sphinx. Sie haben einen menschlichen Kopf. Ihr Körper ist unterschiedlich. Manche von ihnen scheinen den Körper eines Löwen zu haben, ähnlich wie ein Manticore, nur ohne den Stachel. Sie haben die Flügel von Adlern, nur deutlich größer und eindrucksvoller. Berichten zufolge sollen Lamassu 5 Beine haben. Das ist allerdings nicht der Fall. Okay. Meinst du dann nicht Gerüchten statt Berichten? Na egal. Egal. Warum manche Lamassu allerdings mit 5 Beinen beschrieben werden, ist, nun ja, ein Hinweis auf das... Oh Gott. Oh, natürlich ist es das. Warum manche Lamassu allerdings mit 5 Beinen beschrieben werden, ist nun ja, Punkt, 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 ein Hinweis auf das Geschlecht des jeweiligen Lamassu. Halt's Maul, fetter Bastard. Sie selbst finden diese Beschreibung überaus amüsant. Hihihi, ja, ich lache auch ganz doll. Kleidung. Kleidung tragen Lamassu eigentlich keine. Die Ausnahme ist ein Hut, den sie vermutlich wegen der Sonne und dem Sand tragen. Doch den genauen Grund kennen wohl nur sie selbst. Jedenfalls ist nichts weiteres darüber bekannt. Ja, die Abbildungen sind halt so. Rainer musste sich irgendwas aus den Fingern saugen und ihm ist halt einfach nichts eingefallen. Ja, dann ist halt unbekannt, Freunde. Weiter geht's mit Besonderheiten. Lamassu sind stark, groß und beschützend. Sie kennen ihr Gebiet, in dem sie leben, so gut, dass ihnen praktisch jeder umgeknickte Grashalm auffällt. Ach, das ist interessant. Ich dachte, die sind meistens in Wüsten. Dennoch sind sie alles andere als unfreundlich. Wenn man ihnen begegnet, dabei spielt weder das Alter noch die Größe eine Rolle, sind sie freundlich, hilfsbereit und gerne bereit, einem Fragen zu beantworten, sollte man welche haben. Ja, na dann kommen sie doch bestimmt super mit den Sphinxen klar, die ja gerne, ja, Fragen, also Rätsel stellen. Eine weitere Besonderheit ist ihr Aussehen, und das gleich in zweierlei Hinsicht. Wie erwähnt, haben einige von ihnen den Körper eines Stieres, andere den eines Löwen. Rainer, was meinst du mit wie erwähnt? Du hast zwar von Löwen gesprochen beim Aussehen, ja, manche von ihnen scheinen den Körper eines Löwen zu haben, aber von einem Stier zum Beispiel hast du gar nichts gesagt. Naja, was auch immer. Es spielt keine Rolle. Ich weiß auch gar nicht, was wir oben in der Abbildung haben. Ich finde, so von den Hufen her sieht das wieder nochmal ein bisschen anders aus. Aber vielleicht soll es stierartig sein am Ende. Ich weiß es. Es ist mir egal. Es ist mir vollkommen egal. Ebenfalls egal? Nein, es ist nicht wirklich bekannt, warum sie diese Unterschiede in ihrem Körperbau haben. Eine Weile dachte man, dass Löwen-Lamassu nicht so groß werden können, aber nachdem es auch von ihnen welche gab, die um die 5 Meter waren, war diese Überlegung natürlich hinfällig. Für sie allerdings macht es keinen Unterschied. Und genau genommen ist es ja auch egal. Eben, in Rainers Universum ist sowieso alles egal. Denn sie sind, wer sie sind, und das Aussehen spielt keine wirkliche Rolle. Natürlich. Das andere Besondere an ihrem Aussehen sind die Flügel. Besonders Lamassu mit dem Löwenkörper könnten unter Umständen für eine Sphinx gehalten werden. Aber durch die Flügel ist schnell klar, dass sie keine sind. Sie können auch fliegen und tun das besonders dann gerne, wenn sie jemandem helfen wollen und auch mal Eile geboten ist. Darüber hinaus haben sie einen angeborenen Beschützerinstinkt und würden sogar jene beschützen, die sie nicht einmal kennen. Sind die nicht großartig, diese Lamassu? Es ist grandios, Freunde. Es ist grandios. Es ist einfach. Es ist zum Kotzen. Gut, ihr Lieben, schließt Raini ab. Obwohl ich die Lamassu schon so lange in der Liste habe, sie waren eine der ersten, die ich notiert habe, sind sie bis jetzt noch ohne Steckbrief geblieben. Ich hoffe, ich konnte euch nun etwas mehr über sie berichten. Liebe Grüße, irgendein Vollidiot. Ja, wir haben mal wieder keinen Kommentar, wie wunderschön. Und wir sind durch mit dem Spaß. Yay. Ja, wie gerade gesagt, sind wir jetzt endlich durch. Ja, ungefähr eine Stunde, Pi mal Daumen. Je nachdem, ob ich da noch ein paar Sekündchen jeweils immer rausschneiden muss. Und ja, passt aber, hätte ich gesagt gehabt. Ne? Ungefähr eine Stunde ist ja in Ordnung. Es muss ja nicht immer deutlich über eine Stunde sein, hätte ich gesagt. Ja, allzu viel, finde ich, haben wir diesmal nicht mitnehmen können. Ja, okay, Rainer macht halt komisches Zeug. Minocentor hat mich, glaube ich, am meisten verstört. Und Faun. Faun auch. Also Minocentor und Faun, das waren die beiden ganz verstörenden Spezies diesmal. Ja, Minocentor, weil es so eine Ausgeburt der Hölle ist. Und weil Rainer da sehr viel über irgendwelche komischen Paarungskombinationen geredet hat. Gut, das hat er bei den Gorgonen auch nochmal. Aber dann, ja, bei dem Faun, wie gesagt, das kindliche Aussehen, das hat mich ein bisschen angewidert. Aber belustigt war ich dann, als die Beschreibung im Grunde den Talahuns immer näher kam. Das fand ich dann schon sehr schön. Ja, bis auf, dass die eben nicht Schattenboxen machen, sondern stattdessen auf ihren Flöten spielen. Der Flötenfaun fängt an, hätte ich gesagt, und wir machen dann aber auch Schluss. Ich denke, das reicht für heute. Talafauns, Talafaunahons, ich weiß es nicht, wie wir sie nennen wollen, und Minocentor, Gorgonen, Sphinxen und Lamassu. Ja, ich kann noch mal sagen, was wir beim nächsten Mal haben. Ich sage das recht häufig. Beim nächsten Mal sind die verschiedenen Biestwesen dran. Ja, 4 Stück an der Zahl und dann noch der, die das Fauntor, was auch immer das dann genau ist. Wir werden es vielleicht erfahren, also wir werden es sowieso erfahren. Die Frage ist, ob wir aus Rainers Beschreibung viel mitnehmen können. Ja, was auch immer es ist, es wird bestimmt abartig werden. Ich denke, davon kann man grundsätzlich ausgehen. Ja, und dann sind wir auch bald durch mit den Tier-Mensch-Arten. Ja, das nächste Video ist da schon das letzte diesbezüglich. Ist das nicht wunderschön? Und dann können wir mit der nächsten Artenliste weitermachen. Gut, ihr Lieben, das reicht dann, denke ich, auch für heute. Also, sage ich wie immer zum Abschied. Macht's gut, liebe Freunde. Medlauf und viel Spaß.